Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du zu unseren Herzen sprichst heute Morgen. Und ja, das, was ich mitgebracht habe, dass du das gebrauchst, aber einfach, dass jeder das hört und aufnehmen kann, was heute Morgen für jedes Herz da ist und bestimmt ist. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der unser Denken so oft sprengt. Das habe ich erlebt in den letzten Wochen. Und ich bete einfach, dass wir das heute hier erkennen können. Amen. Ja, wir gehen heute weiter in der Predigtreihe Gott schreibt Geschichte. Und wir haben in den letzten Wochen schon einige bedeutende Menschen kennengelernt, bei denen Gott Geschichte geschrieben hat und die eine ganz große Berufungsgeschichte hatten. Zum Beispiel Gideon hat Gottes Stimme klar gehört, er hat Beweise gefordert und hat sie auch bekommen von Gott. Abraham, der eine riesige Verheißung vor sich hatte. Wen wir nicht behandelt haben, wer für mich aber total in diese Reihe mit dazugehört, ist Mose am brennenden Dornbusch. Er hört Gottes Stimme, aber der Busch verbrennt nicht. Und als ich Jugendliche war und da so das Thema groß war von Berufung, habe ich immer gedacht, boah, das ist der Maßstab. Man muss am brennenden Dornbusch stehen, Gottes Stimme hören, um einen Auftrag für sein Leben zu haben. Und ich habe mich damals immer gefragt, bin ich nicht berufen, wenn ich dieses Erlebnis nicht hatte? Und ich habe euch heute eine Frau mitgebracht, die dieses Erlebnis, so einen klaren Auftrag, klare Berufungsgeschichte, lange nicht hatte und trotzdem eine der bedeutsamsten Rollen ihrer Zeit hatte. Und sie hat ein Leben gelebt, was Jesus wiedergespiegelt hat und hat eine unglaubliche, außergewöhnliche Persönlichkeit, von der ich echt viel in dieser Vorbereitung gelernt habe. Und das ist Maria Magdalena oder Maria von Magdala. Ich sage meistens wahrscheinlich heute Maria Magdalena, weil ich mir das so eingeprägt habe. Genau, und Maria Magdalena kommt in Lukas 8 zum ersten Mal vor. Und das würde ich gerne mit euch zusammen einmal lesen. Und ich starte da in Vers 1. In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12 sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Okay, erstmal kurzer Faktencheck. Was wissen wir hier von Maria Magdalena? Erstmal, sie ist eine Frau. Und sie wird hier in einem Atemzug mit den 12 Jüngern genannt, mit den engsten Leuten, die mit Jesus unterwegs waren, was in der damaligen Gesellschaft schon außergewöhnlich war, weil Frauen einfach überhaupt keine hohe Stellung hatten. Sie durften keine Zeuginnen vor Gericht sein, sie hatten einfach überhaupt nicht viel zu sagen. Deshalb ist das schon außergewöhnlich, dass das so in einem Atemzug genannt wurde. Außerdem ist auch außergewöhnlich, dass Maria nicht über einen Mann definiert wurde. Ihr seht das in Vers 3 bei Johanna, da wird erstmal gesagt, mit wem sie verheiratet war. Das war damals typisch, denn in der damaligen Gesellschaft haben die meisten Leute im Teenager- oder spätestens Jugendalter geheiratet. Und es war nicht einfach nur, boah, ich liebe diese Person, ich habe richtig Lust zu heiraten, sondern es war einfach auch ein großer Versorgungsaspekt. Die Menschen haben geheiratet, damit sie auch in der Gesellschaft anerkannt waren, aber auch damit sie ein Leben lang versorgt wurden. Denn Frauen, weil sie eben nicht so eine hohe Stellung in der Gesellschaft hatten, waren aufgeschmissen ohne einen Mann an ihrer Seite. Es könnte dafür stehen, dass sie nicht darüber definiert wird, dass sie eventuell alleinstehend war. Das weiß man aber nicht ganz genau. Und wir wissen auch noch, dass sie in irgendeiner Form wohlhabend gewesen sein muss. Denn in Vers 3 lesen wir, dass sie Jesus und seinen Jüngern diente mit dem, was sie besaß. Also muss sie ja was gehabt haben, was sie weitergeben konnte, logischerweise. Was auch, wenn sie wirklich alleinstehend war, außergewöhnlich war. Aber das, worüber sie definiert wurde und damit eigentlich so der größte Punkt ist, dass hier steht, dass sie von 7 Dämonen befreit wurde, dass Jesus 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben hat und sie in Jesus Heilung gefunden hat. Und das möchte ich mir mit euch ein bisschen genauer angucken, denn die Zahl 7, hast du vielleicht schon mal gehört, steht in der Bibel immer für Vollständigkeit. Das ist ein Symbol. 7 bedeutet immer Vollständigkeit in der Bibel. Und Dämonen, ich habe früher immer so ein Bild von Maria Magdalena gehabt, dass sie als hysterische Frau durch die Gegend gelaufen ist und völlig out of herself war und ja gar keine Kontrolle über sich hatte. Kann natürlich sein, wir wissen es nicht genau, aber ich habe mir die Definition von Dämonen mal angeguckt und da steht, ein Dämon ist etwas, was Besitz ergreift von dir. Innere Gefängnisse, Dinge, die dich einnehmen, etwas, was dich gefangen halten kann. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, krass, das gibt's bei mir auch. Und ich wette, bei dir auch. Denn das müssen gar keine Riesengeister sein, die einen durch die Gegend hysterisch schreien lassen, sondern mich kann Neid gefangen halten. Mich kann meine Angst gefangen halten. Oder Schmerzen, Süchte. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, kann ein Gefängnis innerlich sein. Der Gedanke, ich bin nicht wichtig, kann dich innerlich gefangen halten. Dämonen stehen für etwas, was tiefe Not, Gebrochenheit und Leid ausdrückt. Weil ein inneres Gefängnis ist genau das. Das ist Gebrochenheit, das ist Leid, Unfreiheit. Also können wir hier sehen, diese 7 Dämonen sind ein Symbol dafür, dass Maria Magdalena vollständig innerlich gefangen war. Es steht für vollständigen Zerbruch, innerer Tiefpunkt. Und genau an diesem Punkt geht sie aber zu Jesus. Und dieser Satz ist so ein Beisatz, aus der 7 Dämonen ausgetrieben wurden. Es klingt so schnell passiert. Und das war bestimmt auch so, weil die Heilungsgeschichten, die wir sonst von Jesus kennen aus der Bibel, da wurde schnell geheilt. Jesus kann schnell heilen. Und gleichzeitig glaube ich, dass einfach entscheidend ist, nicht wie schnell die Heilung hier irgendwie passiert ist, sondern wohin Maria mit ihrem Schmerz gegangen ist. Sie hat gemerkt, ich bin innerlich gefangen und sie ist mit dem schmerzhaftesten Punkt zu Jesus gegangen und hat sich ihm anvertraut. Denn wir wissen auch aus anderen Heilungsgeschichten, dass Jesus Heilung nie übergestülpt hat. Er ist nie zu Leuten hingegangen und hat gesagt, dich heile ich jetzt, weil du hast es nötig. Sondern Menschen sind immer von sich aus zu Jesus gegangen und haben gesagt, ich brauche dich. Hier ist mein Schmerz, hier ist meine Zerbrochenheit, hier ist das, was mich gefangen hält. Sie haben sich ihm anvertraut und genau das hat Maria auch gemacht. Sie ist mit ihrem größten Zerbruch, ihrem inneren Gefängnis zu Jesus gegangen und hat sich ihm anvertraut. Und ich finde das so bedeutsam, weil Marias Geschichte nicht mit einer Berufung und einem Auftrag beginnt, sondern Marias Geschichte beginnt hier, dass sie in ihrem größten Leid Jesus begegnet ist, ganz persönlich. Und genauso, wie ich eben gesagt habe, die 7 Dämonen stehen für vollständigen Zerbruch, vollständige Gefangenheit, steht aber auch diese Begegnung mit Jesus für vollständige Wiederherstellung. Weil er hat alle 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben, steht da. Also 7 Dämonen waren das vollständige Gefängnis, aber auch die vollständige Wiederherstellung. Und wir wissen nicht, was ihre Not, ihren Schmerz, ihr Leid ausgelöst hat, aber wir wissen, dass die Begegnung mit Jesus persönlich ihr Wendepunkt war. Und genau das ist mein erster Punkt heute Morgen für dich, dass genau so, wie Jesus Maria begegnet ist, er auch dir begegnen möchte. Er möchte deinem inneren Gefängnis begegnen. Er möchte deiner Trauer begegnen, deiner Angst, deiner Verletzung, deinen negativen Glaubenssätzen und all dem, was dich innerlich gefangen hält. Und deshalb ist meine erste Frage heute Morgen an dich, was hält dich innerlich gefangen und vor allen Dingen, wohin gehst du mit deinem inneren Gefängnis, weil Jesus dir begegnen möchte? Und mir ist total wichtig, hier nochmal zu betonen, die Frage ist nicht, wie schnell du geheilt bist, sondern Jesus diesen schmerzhaften Part anzuvertrauen und zuzulassen, dass er dich darin begleitet. So oft streben wir irgendwie nach der schnellen Heilung und wir lieben die Geschichten, wo wir sagen können, ich hatte kein Auto, dann habe ich gebetet und dann stand ein Auto vor der Tür und der Schlüssel lag im Briefkasten. Boah, Jesus ist so groß. Und ja, versteht mich nicht falsch, Gott kann das. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gott ein Gott ist, der uns auf den harten Wegen, in den harten Prozessen begleitet, das aushält und das mit uns geht. Und ich habe Anfang des Jahres hier auf der Bühne gestanden und während dem Zeugnisgottesdienst, weil ich da morgens im Badezimmer schon gedacht habe, weil ich glaube, ich muss heute sagen, dass Gott ein Gott ist, der in schwierigen Prozessen mitgeht und dass nicht immer alles von jetzt auf gleich wieder super ist. Und wir hören auch so oft die super Geschichten, wo der große Wendepunkt war. Aber dass ich Anfang des Jahres so ein Bild auf Instagram gesehen habe, was mich auch heute noch sehr oft begleitet, wo Jesus eine Frau im Arm hat und so in die Weite guckt. Das habe ich euch mitgebracht, einfach damit ihr es auch jetzt vor eurem inneren Auge habt. Das war ein Bild zu Silvester. Da steht eine Frau, die einfach nicht weiß, was 2026 passiert. Und Jesus daneben steht und sagt, ich weiß es. Und für mich ist dieses Bild nicht nur auf ein Jahr bezogen, sondern einfach auch auf diesen Prozess von, es ist hart und es wird vielleicht nicht morgen direkt besser, aber Jesus steht neben dir. Jesus hält dich im Arm und geht diesen Weg mit dir. Und das ist mir echt super wichtig, da drin noch zu betonen. Genau, nochmal zurück zu Maria aus Magdala und diesem Vers. Denn ich habe ja eben gesagt, sie wird nicht über einen Ehemann definiert, aber sie wird darüber definiert, dass sie von 7 Dämonen besessen war und geheilt wurde. Das bedeutet, alle wussten davon. Es war kein Geheimnis, das ist ihre Definition, wie sie bekannt war. Alle wussten von ihrem Schmerz, alle wussten von ihrer Trauer, alle wussten von ihrem Leid. Und ich weiß nicht, wie es ihr da drin ging. Ich an ihrer Stelle hätte auch Scham darüber empfunden. So dieses, boah, mir geht's so schlecht, ich komme zu Jesus und alle wissen davon. Wenn sie diese Scham empfunden hat, hat es sie auf jeden Fall nicht abgehalten, zu Jesus zu kommen. Und ich kenne das ziemlich gut, weil ich bin eine Person, ich möchte am liebsten, dass es mir immer gut geht und am liebsten möchte ich auch keinem anderen sagen, wenn es mir nicht gut geht. Ich mag das nicht zu sagen, boah, gerade ist irgendwie eine harte Zeit. Ich mache das schon manchmal, aber eigentlich hauptsächlich dann, wenn ich gefragt werde. Ich mag nicht zu sagen, wenn Ereignisse in meinem Leben sind, die für mich schlimm sind, davon anderen zu erzählen. Weil ich merke, boah, das ist für mich ein Schamthema. Für mich ist das beschämend zu sagen, dass Prozesse für mich echt schwierig und hart sind. Und gleichzeitig habe ich mich in den letzten Wochen so oft gefragt, warum ist das eigentlich so, dass ich mich so schwer tue, einmal es mir selber einzugestehen, aber auch diese Wunden Jesus zu zeigen, weil ich doch weiß, dass er der Erlöser und der Heiler ist. Warum fällt es mir so schwer, das einzugestehen? Warum habe ich so viel Scham darüber in mir, wenn Sachen nicht gut laufen, wenn ich doch weiß, wer an meiner Seite ist eigentlich? Und das finde ich an Maria unfassbar beeindruckend, dass Scham sie nicht aufgehalten hat. Wo hält Scham dich auf, ehrlich einmal vor dir selbst zu sein, aber auch vor Gott und vor anderen Menschen? Maria hat einfach einen riesengroßen Schatz da drin gesehen, zu Jesus zu gehen. Deshalb möchte ich dich auch ermutigen, wenn du merkst, boah, das ist für mich auch ein Thema, dann lass Scham dich nicht von Heilung abhalten. Genau, und dann lesen wir sogar ein bisschen weiter vorne. Dabei begleiteten ihn die 12 sowie einige Frauen. Wir haben gerade gehört, Maria hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus, die alles für sie verändert hat. Und ab dem Zeitpunkt folgt sie Jesus nach und gibt ihr alles. Ihr Bestreben ist, ab dem Zeitpunkt nah an Jesus zu sein, von ihm zu lernen, in seiner Nähe zu leben. Sie ist also auch eine Jüngerin und ist weiterhin als die bekannt, als die Maria, die von 7 Dämonen befreit wurde. Und damals war es so, dass sich Geschichten immer über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergetragen haben und Heilungen blieben einfach kein Geheimnis. Also alle wussten, Diese Frau war besessen, aber auch diese Frau ist geheilt worden. Und Maria war bereit, dass ihr größter Schmerz zum Zeugnis für viele geworden ist. Dass Jesus mit ihrem Schmerz groß gemacht wird, weil er sie geheilt hat. Und ich finde das so beeindruckend, weil als Jüngerin, als Frau in der damaligen Gesellschaft konnte sie damit nicht predigen, hat sie wahrscheinlich auf keiner großen Bühne gestanden und hat gesagt, was sie erlebt hat. Aber da, wo sie hinkam, hat sie mit ihrem Leben gepredigt. Weil sie nah an Jesus war, weil sie überall hingegangen ist, wo Jesus war, wurde ihr Zeugnis groß gemacht, wurde Jesus groß gemacht. Und ich finde das so furchtlos von ihr, das zu machen, weil wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke, fand ich das immer krass, weil ich oft dachte, ich bin die Einzige mit Zweifeln. Ich bin die Einzige mit Gedanken, die mich eigentlich gefangen halten. Ich bin die Einzige mit Herausforderungen, bis ich gemerkt habe, wenn einer anfängt, mal zu sagen, das sind gerade meine Schwierigkeiten, das sind meine Herausforderungen, habe ich mich direkt weniger alleine gefühlt. Und ich finde das so stark von Maria, dass sie ihren Schmerz nicht für sich behält, sondern als Zeugnis benutzt, weil sie, glaube ich, gemerkt hat, wie viel Potenzial da drin liegt, das zu teilen. Die Möglichkeit, sich auch mit Sachen zu identifizieren, das schafft Verbundenheit. Und bestimmt haben Leute sie auch darauf angesprochen, so, boah, du hattest doch auch die Erfahrung. Wie war das für dich? Was hast du da drin gemacht? Und ich fand das immer auch super bereichernd, wenn Menschen den Mut hatten, Sachen zu teilen, weil es für mich die Möglichkeit geschaffen hat, auch nachzufragen, boah, wie bist du mit Sachen umgegangen? Wie hast du das damals gemacht, als es für dich so war? Und was wäre oder was ist, wenn wie bei Maria deine vielleicht auch schmerzhafte Geschichte heute dein Einflussbereich ist? Vielleicht ist das, was du getragen, erlebt und überwunden hast, das, wie du heute andere begleiten, unterstützen und bereichern kannst. Das, wie du Jesu Herz zu anderen Menschen in deiner Umgebung bringen kannst. Weil ich glaube, dass das, was wir selber erleben, uns so viel sensibler für andere macht. Als ich mal mein Sprunggelenk gebrochen habe, hatte, danach war ich viel sensibler für Menschen, die auf Krücken unterwegs waren. So mit Türen aufhalten, brauchst du was zum Mittagessen, weil ich wusste, wie schwierig das ist. Also jetzt so komplett banales Beispiel, aber einmal nur, weil ich die Situation selber erlebt hatte, hatte ich einen ganz anderen Blick dafür und wusste, wie wertvoll das für mich war, dass Leute mich jeden Tag besucht haben, weil ich nirgendwo hin konnte. Oder dass Menschen für mich gekocht haben, weil das selber, ohne stehen zu können oder am Anfang gerade, einfach schwierig war. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit den großen Bereichen unseres Lebens. Da, wo wir Schicksalsschläge hatten, da, wo wir innere Kämpfe hatten, können wir, glaube ich, einfach viel sensibler und anders mit anderen umgehen. Und auf Maria zurückzukommen. Maria hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Auftrag, keinen klaren, von Gott gesagten Auftrag. Aber ihr Ausgangspunkt war die Begegnung mit Jesus persönlich. Und ihr Einflussbereich, den sie dann hatte, der lag darin, dass ihr Leben aus der Nähe zu Jesus herausgeflossen ist. Sie wurde von ihm wiederhergestellt, blieb an seiner Seite und daraus fließt ihr Leben. Deshalb ist meine nächste Frage an dich: Ist Gottes Gegenwart auch dein Ausgangspunkt für das, was du tust, da, wo du lebst? Und ich werde da jetzt nicht genauer drauf eingehen, wie kann das heute aussehen, wie kann das praktisch sein. Ich habe da aber mal eine Predigt drüber gehalten, deshalb habe ich hier einen QR-Code oder auch einfach nur den Titel für dich. Falls du da nochmal reinhören möchtest, so, boah, wie kann das aussehen, so ein Leben aus der Gegenwart Gottes heraus, dann kannst du dir das voll gerne merken und da nochmal reinhören. Genau. Marias Leben geht natürlich weiter. Es bleibt hier nicht stehen, sondern Maria begleitet Jesus überall da, wo er hingeht, bis zur Kreuzigung, ist immer dabei. Und ich würde gerne jetzt noch einen Textabschnitt aus Johannes mit euch lesen, wo Maria Jesus begegnet, nachdem er auferstanden ist. Und das steht in Johannes 20. Am ersten Tag der neuen Woche frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Kurzer Break. Maria läuft dann zurück ins Dorf, sagt den Jüngern Bescheid, Leute, das Grab ist leer, Jesus ist nicht mehr da. Und Johannes und Petrus rennen mit zum Grab, sehen, dass es leer ist und gehen dann wieder zurück zum Grab, zurück ins Dorf. Und Maria bleibt hier und da geht's jetzt weiter in Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich zu ihm um und rief Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er gesagt hatte. Sorry, ich habe vergessen weiterzumachen. Genau, also wir lesen hier, dass Maria, sobald der Sabbat vorbei war, zum Grab gerannt ist. In Lukas steht auch, dass die anderen Frauen mit ihr gegangen sind. Sie wollten Jesus noch salben und ich bin davon überzeugt, dass sie in Trauer dahin gegangen sind, in ja, Verzweiflung auch. Und dann sehen sie, dass Jesus weg ist. Das ist ja einmal schon mal richtig krass, das sich vorzustellen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich da hinkomme und Jesus ist weg? Sie holen dann direkt auch Petrus und Johannes. Die gehen wieder. Und dann kommt, finde ich, eine wunderschöne Stelle, die ich vorher so nie gesehen habe. Dann kommt ein Moment, der, glaube ich, wirklich, also nicht, dass Gott sonst Sachen machen würde, die er nicht bewusst macht, aber die einfach so bewusst gewählt ist, was ich vorher immer unterschätzt habe. Denn Johannes und Petrus waren gerade noch am Grab. Und gefühlt eine Minute später, als sie wieder weg waren, ist der Engel da und Jesus begegnet Maria. Also wäre er, oder er hätte ja auch vorher dahin kommen können, als so die engsten Leute, die an Jesus dran waren, mit Johannes und Petrus, als die da waren, hätte der denen begegnen können. Aber Jesus ist Maria begegnet. Und Maria erkennt ihn am Anfang nicht, warum auch immer. Aber dann sagt er, Maria, den Namen. Da muss so viel drin gesteckt haben, dass sie in dem Moment Jesus erkennt. Maria, ich sehe dich. Maria, ich bin bei dir. Maria, ich kenne dich und Maria, du bist gerufen. In diesem Moment, wo er Maria ausspricht, spricht er Identität über ihr aus. Und ich finde das so faszinierend, einmal aus so christlich-feministischer Sicht so ein bisschen so, boah, der hätte auch seinen besten Freunden begegnen können, aber der hat sich dazu entschieden, Maria zu begegnen. Einer Frau, die ja keine Zeugin hätte sein dürfen in der Gesellschaft, aber er begegnet trotzdem der Frau zuerst. Aber dann auch dieses, er spricht Identität über ihr aus. Er sagt ihren Namen und spricht ihre Identität aus. Und ich habe was in meiner Vorbereitung sehr Interessantes und Bedeutsames gelesen, was ich euch super gerne weitergeben würde. Weil es gibt in der Bibel zwei Begegnungen von Frauen mit Gott in einer Gartensituation. Und das ist einmal Eva im Garten Eden, die eine Frucht isst, die sie nicht hätte essen dürfen. Sie versteckt sich vor Gott, sie verdeckt ihren Körper, sie lebt ab dem Zeitpunkt ein Leben in Scham. sie kann nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein. Und dann hier die zweite Begegnung einer Frau mit Gott oder Jesus in einem Garten ist Maria, die Identität zugesprochen bekommt, die vollkommene Wiederherstellung erfährt, die ein Leben nah an Jesus lebt. Und ich finde das so krass, weil das zeigt, was Jesu Tod möglich gemacht hat. Von dem Leben in Scham hin zu dieser vollkommenen Wiederherstellung, die Maria hier verkörpert. Jesus ist dafür gestorben, dass wir in Wiederherstellung leben können. Jesus ist dafür gestorben, dass wir in seiner Nähe, an seinem Herz leben können. Und genau das sagt er auch zu dir. Das, was er zu Maria hier in diesem Maria ausdrückt, sagt er auch zu dir. Er spricht Identität über dir aus. Du bist bei deinem Namen gerufen. Er kennt dich. Du bist gemeint. Und meine dritte Frage an dich heute Morgen ist, was prägt deine Identität? Ist es die Scham der Vergangenheit oder Wiederherstellung, die Identität, die Jesus über dir ausspricht und durch Jesus möglich ist? Und erst jetzt bekommt Maria einen Auftrag. Denn Jesus sagt dann zu ihr, ganz unten. Er sagt dann zu ihr, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, was passiert ist, dass ich auferstanden bin. Erst jetzt kommt der Auftrag. Nicht Petrus hat den Auftrag bekommen, nicht Johannes, sondern Maria ist die erste Zeugin der Auferstehung geworden. Sie ist die erste Apostolin. Sie ist die erste Person, die vollkommene Wiederherstellung verkörpert und verkündigt. Und das ist so ein radikales und revolutionäres Zeichen Gottes, dass er in einer Gesellschaft, wo nur Männer was zu sagen hatten, wo Frauen nicht anerkannt waren, beruft er eine Frau. Er beruft eine Frau, zu gestandenen Männern zu gehen und theologische Inhalte zu verkünden. Marias Berufung war nicht von Anfang an, dass sie wusste, du wirst mal die erste Apostolin werden, sondern ihre erste Berufung war, eine persönliche Begegnung mit Jesus zu haben, in seiner Gegenwart zu leben, von ihm zu lernen und ihn zu repräsentieren. Deshalb möchte ich dir zusprechen, da, wo du nah an Jesu Herz lebst, lebst du Berufung. Und vielleicht sollten wir nicht die Frage stellen, lebe ich gerade meine Berufung, lebe ich meinen Auftrag, sondern vielleicht ist die Frage eher, bin ich nah am Herzen Jesu? Denn wenn ich in seine Gegenwart komme und das mein Ausgangspunkt ist, dann fließt er und das, was er für mich hat, aus mir heraus. Egal wo ich bin, egal welche Entscheidung vor mir liegt, egal was ist, dann fließt er aus mir heraus und ich lebe ein Leben, was ihn repräsentiert. Da, wo du bereit bist, dein Inneres Jesus hinzuhalten, wird er dir begegnen. Ich habe hier nochmal die drei Fragen, die ich dir heute gestellt habe. Die erste war, wohin gehst du mit deinen inneren Gefängnissen? Die zweite ist Gottes Gegenwart dein Ausgangspunkt? Und die dritte, was prägt deine Identität? Und ich möchte, so wie wir auch angefangen haben, jetzt mit einer Minute Stille enden, damit du die Zeit hast, in dir nachklingen zu lassen, was möchte ich mir von diesen Sachen mitnehmen, von dem, was ich heute gehört habe. Frag Gott konkret, was die eine Sache ist, die du dir heute auf jeden Fall merken solltest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Identität über jedem Einzelnen von uns aussprichst. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist und ein Gott, der möglich gemacht hat, dass wir in deiner Gegenwart leben können und dass das unser Ausgangspunkt ist. Jesus, ich bete, dass wir uns diese Woche immer wieder fragen und merken, dass du uns in unseren inneren Gefängnissen begegnen möchtest. Und ich bete für Mut, dass wir bereit sind, dir die Sachen hinzuhalten und mit dir gemeinsam den Weg zu gehen. Danke für deine Gegenwart, die für uns möglich ist.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.